Mein Name ist Martin Hase oder Maha und ich bin gebeten worden, hier über Liquid Feedback zu sprechen, was ich natürlich auch gerne tue. Ich muss allerdings dazu sagen, ich bin nicht Entwickler von Liquid Feedback und eigentlich nur reingeschmeckt. Das heißt also, wenn ihr wirklich ganz spezielle Details wissen wollt, dann müsst ihr euch an die Entwickler wenden, unter anderem an Andreas Nietzsche, von dem ich auch hier Folien bzw. Grafiken bekommen habe. Ich habe einen ähnlichen Vortrag schon zusammen mit einem Entwickler JBE auf der SIGINT gehalten. Ich habe das jetzt hier allerdings nochmal aktualisiert. Ich werde also auch ein paar ganz aktuelle Daten vorstellen über die derzeitige Instanz von Liquid Feedback bei der Piratenpartei. Dort habe ich also Zahlen von heute Morgen, sodass wir dann auch nochmal ganz konkret sehen können, auch am Ende, wie das denn jetzt alles funktioniert. Und vielleicht bleibt dann auch trotz der fortgeschrittenen Zeit dann auch noch ein bisschen Zeit, darüber zu diskutieren. Ja, worum geht es bei Liquid Feedback? Liquid Feedback ist eine Software, die Prinzipien von Liquid Democracy umsetzt. Genauer genommen ist es also ein Tool, ein Werkzeug zur demokratischen politischen Willensbildung und zwar innerhalb von Parteien, Vereinen und Organisationen. Es gibt andere Software, die auch Liquid Democracy Konzepte umsetzt, die andere Anwendungsbereiche haben. Zum Beispiel ist ja hier auch ein Entwickler von Adhocracy, das ist ja heute Morgen schon mal zur Sprache gekommen. Adhocracy hat ist etwas anders zugeschnitten und zielt eher darauf ab, Leute partizipieren zu lassen außerhalb von solchen Strukturen. Also es gibt da durchaus verschiedene Richtungen, in die es gehen kann. Ja, Liquid Democracy muss man dann vielleicht zunächst mal erklären. Es handelt sich dabei um einen Kompromiss zwischen repräsentativer Demokratie und direkter Demokratie. Beide Seiten haben ihre Probleme. Ich hatte ursprünglich geplant, etwas länger über die Probleme der repräsentativen Demokratie zu sprechen. Haben wir auch auf der SIGINT gemacht. Das brauche ich, glaube ich, jetzt hier nicht zu tun. Spätestens seit Stuttgart 21 ist jedem klar, dass da ein Problem ist. Die direkte Demokratie hat natürlich auch Probleme, denn wenn jeder über alles abstimmen will, dann wird das schnell schwer zu handeln. Es wird dann auch oft gesagt, die direkte Demokratie skaliert irgendwie nicht. Dennoch ist natürlich direkte Demokratie schon der richtige Ansatz und man muss möglicherweise einen Kompromiss dazwischen schaffen. Also jeder sollte die Möglichkeit haben, sich zu beteiligen. Es sollte aber durchaus auch möglich sein, seine Stimme zu delegieren an Experten, denen man besonders viel zutraut oder denen man überhaupt vertraut, aber natürlich immer mit der Möglichkeit, diese Stimme wieder zurückzuerhalten, also eine Delegation jederzeit widerrufen zu können. Und das ist deshalb wichtig, damit man nicht einmal in 4 oder 5 Jahren wählt und dann machen die, die man gewählt hat, irgendwelche Dinge, mit denen man nicht einverstanden ist. Das kann man eben dadurch verhindern, indem man eben jederzeit wieder auf seine Stimme zurückgreifen kann und sie vielleicht anders delegieren kann oder selber abstimmen kann. Ja, also wir sehen schon bei Liquid Democracy, das Prinzip ist die Delegation. Und zwar eine Delegation, die fließend ist, daher der Name Liquid, die also beständig wieder neu vergeben werden kann und eben auch zurückgerufen werden kann. Ich habe mir auch Gedanken gemacht, ich bin ja Linguist, wie einige hier wissen, ich habe mir auch Gedanken gemacht, wie man es jetzt gut übersetzt. Man liest oft fließende Demokratie, manche schreiben auch flüssige Demokratie, das ist aber vielleicht nicht so passend. Also fließende Demokratie, man kann vielleicht auch sagen Delegationsdemokratie, was aber nicht so spezifisch ist, denn bei der herkömmlichen repräsentativen Demokratie geht es ja auch um Delegationen, nur dass die Delegationen immer nicht thematisch spezifisch sind und auch nicht zeitlich oder für einen bestimmten Zeitraum festgelegt sind und nicht einfach widerrufbar sind. Ich glaube, eine sehr gute Übersetzung, obwohl sie sehr frei ist, ist partizipativer Parlamentarismus, denn das werden wir gleich noch sehen, was hier eigentlich passiert, ist, dass die Arbeit des Parlaments auf mehr Schultern verlagert wird. Also es sind mehr Leute, die an einem parlamentarischen Prozess teilnehmen. Das muss man sich auch vergegenwärtigen. Es geht hier also nicht um ein Abstimmungstool. Manche Leute sagen, ja, Liquid Feedback ist so ein Abstimmungstool, oder manche sagen sogar, es ist ein Wahlcomputer. Das ist es sicherlich nicht. Also es wird da zwar auch abgestimmt, das werden wir gleich noch sehen. Aber was hier eigentlich passiert, ist, die Arbeit des Parlaments wird abgebildet und es werden sehr viel mehr Leute dazu herangeholt, solche parlamentarische Arbeit zu machen. Deshalb eben partizipativer Parlamentarismus, weil sehr viel mehr Leute partizipieren, teilnehmen können, teilhaben können an der Diskussion und letztlich auch der Abstimmung von Texten, wenn man so will. Also Anträge, Beschlussvorlagen und so weiter. Das ist, wird hier erarbeitet. Und das ist typischerweise die Arbeit eines Parlaments, das auch in Ausschüssen arbeiten kann und im Plenum arbeiten kann und so weiter. Und das wird jetzt hier auf mehr Schultern verteilt. Deshalb finde ich eigentlich diese Bezeichnung partizipativer Parlamentarismus für sehr geeignet, das Konzept gut zu umschreiben, obwohl es jetzt von der Übersetzung her relativ weit weg ist von Liquid Democracy. Ich denke, dieses Konzept ist auch wichtig bei einem Diskussionspunkt, auf den ich hier schon mal hinweisen will. Es ist vielleicht einigen Leuten auch über den Weg gelaufen, also Leute, die bei Twitter mitlesen sowieso, dass in der Piratenpartei eine sehr starke Diskussion darüber entbrannt ist, ob man anonym sein darf, wenn man sich hier an diesem an dem partizipativen Parlamentarismus beteiligt, oder ob das transparent sein muss. Es gab da die Hinweise, dass man ja in der Wahlkabine auch anonym sein kann und nur in der Anonymität wirklich frei sein kann. Das stimmt natürlich für die Wahlkabine, aber hier geht es ja um Parlamentsarbeit und für Parlamente ist es typisch, dass dort nicht geheim abgestimmt wird. Es wird im Bundestag werden nur bestimmte Wahlen geheim durchgeführt, also Wahl des Bundeskanzlers, Wahl des Parlamentsvorsitzenden und Bestimmung des Wehrbeauftragten, glaube ich. Das sind die drei Dinge, die geheim stattfinden. Die anderen Sachen sind öffentlich. Also Parlamente sind typischerweise öffentlich. Also da sitzt niemand mit einer Kapuze über dem Kopf oder mit einer Papiertüte über dem Kopf und es wird auch nicht geheim abgestimmt. Aber hier geht es ja jetzt nicht um Abstimmung, sondern überhaupt um das Erstellen von Texten. Und da ist halt Transparenz normalerweise üblich. Natürlich kann man sich darüber unterhalten, das auch anders zu machen. Es gibt auch Leute, die fordern, dass, also damit Parlamentarier dem Fraktionszwang entgehen, dass sie auch im Parlament geheim abstimmen können und so weiter. Also wie gesagt, da gibt es durchaus einen Punkt, wo man diskutieren kann. Ja, aber ich will auf jeden Fall darauf hinweisen, es geht hier nicht um die Wahlkabine. Ne? Das ist nochmal was anderes. So, ja, Suche nach Experten in den eigenen Reihen. Wie funktioniert das? Wir sehen hier so ein paar Darstellungen, die der Andreas Nitsche hier erstellt hat, wo man also sehen kann. Zunächst mal, also hier sieht man verschiedene Konstellationen. Da gibt es einmal rechts oben Leute, die ihre Stimme delegieren an eine Person, die dadurch 4 Fremdstimmen und die eigene hat und damit 5. Oder es gibt solche Ketten. Der erste, aus links oben, der erste delegiert an einen anderen, der hat dadurch 2 Stimmen, weil er die des ersten hat und seine eigene. Diese 2 Stimmen delegiert er an einen dritten, der natürlich auch seine eigene Stimme hat, der hat dann dadurch 3 Stimmen. Diese 3 Stimmen werden weiter delegiert an eine 4. Person, die hat dann 4 Stimmen, also die 3 und die eigene, und kriegt noch eine Einzelstimme von der anderen Seite, hat dann 5 Stimmen. Ja. Und da unten ist auch nochmal so eine Kette, 1, 2, 1, und es kommen dann bei einem 4 Stimmen an. Nochmal hier der Ausgangspunkt, also one person, one vote. No, jeder hat erstmal eine Stimme und dann geht's los mit dem Delegieren. Hier unten also 2 Leute auf einen, der auch seine eigene Stimme hat, also 3, und die anderen stimmen jeweils mit ihrer Stimme ab. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit, so gegenseitig zu delegieren. Dann hat jeder 2 Stimmen, aber natürlich gibt es jetzt nicht eine Vervielfachung von Stimmen, sondern wenn einer abstimmt von den beiden, hat er 2 Stimmen. Wenn jeder abstimmt, hat natürlich jeder nur eine Stimme. Oder unten 2 werden delegiert, ja, haben wir schon gesehen. Hier kann man es nochmal sehen. wie das funktioniert. Also links oben entsteht irgendwie der Eindruck, als seien da plötzlich aus 2 Stimmen 4 geworden. Das stimmt natürlich nicht. Ne? Letztlich wird vielleicht einer abstimmen, der Rechte in diesem Fall. Der hat dann eben 2 Stimmen, weil er die vom Linken noch mitnimmt. Es gibt keine Vervielfältigung von Stimmen, weil bei der Teilnahme an einer Abstimmung wird die eigene Delegation des Stimmengewichts annulliert. Das heißt, man muss dann nicht extra seine Stimme zurückrufen, es reicht, wenn man selber abstimmt. Hier nochmal so ein Kreis mit 5 und so funktioniert das dann letztlich. Also einer hat mit 4 Stimmen abgestimmt und einer hat mit 1 Stimme abgestimmt. Ja, hier ist auch nochmal, spar mir das. Ja, also was sind jetzt, wenn wir, das war also das Delegationsprinzip, was allgemein ist für Liquid Democracy. Und jetzt zum Programm selber, zum Programm Liquid Feedback, da gibt es also zunächst mal Primärziele. Also der Antragsprozess soll demokratisch organisiert werden. Es soll keine Ja-Nein-Entscheidungen geben, also das, was in der Wahlkabine stattfindet, sondern es soll tatsächlich diskutiert werden und parlamentarische Arbeit gemacht werden. Das heißt also, Anträge und Texte sollen verbessert werden. Man muss sich nicht politisch einigen, ne, sondern man kann eben seine Wünsche hier auch einbringen und letztlich eben auch zur Geltung bringen. Ja, es soll vertrauenswürdige und belastbare Ergebnisse geben und es soll möglich sein, diese Software in großen Organisationen einzusetzen. Jetzt sind daraus Entwurfskriterien ableitbar. Zunächst mal ist ganz wichtig, und das zeichnet auch Liquid Feedback im Vergleich zu anderen Liquid Democracy Softwares aus. Das ist nämlich die Moderationsfreiheit. Es gibt technische Admins, aber das System selber, in dem System selber sind alle gleich. Das heißt also, außerhalb des Technischen gibt es eigentlich keine Eingriffe. Und das System soll sich also mehr oder weniger von selbst warten. Wir werden gleich noch sehen, wie das funktioniert. Und das geht natürlich nur bei einer starken Trollresistenz. Hier gibt es die Einschränkung oder vielmehr die Kritik, dass natürlich auch Trolle eine Meinung haben sollen und eine Minderheit darstellen. Und es muss natürlich einen Minderheitenschutz geben. Und das ist auch gegeben. Also im Gegensatz zu dem, was ihr zum Beispiel in der Wikipedia lest, da steht über Liquid Feedback, dass Trolle hier nicht zum Zuge kommen und deshalb also Liquid Feedback gegen den Minderheitenschutz verstößt. Das stimmt nicht ganz. Also jeder kann hier Anträge einbringen, nur brauchen diese Anträge ein Quorum. Das heißt also, Anträge, die nicht genug Unterstützung finden, die werden automatisch beendet. Und das Quorum kann man jeweils immer festlegen. Also es kann derjenige, der das System einrichtet, also ein Verein oder eine Partei, in diesem Falle die Piratenpartei, kann sich entscheiden, welches Quorum gelten soll, auch Themenbereich abhängig oder auch antragsabhängig. Man könnte zum Beispiel sagen, Programmanträge brauchen ein höheres Quorum als Meinungsbilder oder so. Das wäre also durchaus möglich. Ja, wir werden gleich noch sehen, wie das dann im Einzelfall gemacht worden ist. Also ich glaube, es ist jetzt durchgängig so bei der Bundesinstanz der Piratenpartei, dass das Quorum bei 10% der Teilnehmer an einem Themenbereich liegt. Ja, das ganze System soll Anreize bieten für konstruktive Beiträge. Also nicht das Destruktive soll gefördert werden, sondern das Konstruktive. Es soll ein quantifiziertes Meinungsbild erstellt werden, wobei Meinungsbild hier auch wieder mit Vorsicht zu genießen ist, weil natürlich auch Meinungen delegiert werden können. Es soll keine Ermunterung zum taktischen Abstimmen geben. Auch daraus leiten sich dann bestimmte Dinge ab, die ich dann gleich zeigen werde. Das System soll sehr transparent sein. Also alles soll nachvollziehbar sein, wer jetzt wie abgestimmt hat. Und es soll skalierbar sein, also auch noch handhabbar, wenn halt viele Leute gleichzeitig abstimmen. Es gibt dann manchmal so Stresszeitpunkte, kurz vor irgendwelchen Parteitagen oder so, oder Mitgliederversammlungen. Und dann soll es auch noch funktionieren. Das können wir uns auch nachher noch direkt an einer Nutzungsstatistik anschauen, wie das in so einer Stresssituation aussieht, die auch gerade stattgefunden hat. Ja, da wir ja hier auch auf einer Veranstaltung des Chaos Computer Clubs sind, wo es immer die Verbindung von Technik und Politik gibt. Also kurz der Hinweis, das Frontend ist in Lua programmiert. Manche Leute schreiben Lua in Großbuchstaben, das ist falsch. Ich kann auf diese hier mal darauf hinweisen. Es handelt sich nämlich um das portugiesische Wort für Mond und das ist natürlich ein Wort und deshalb gibt es da keine Großbuchstaben, außer vielleicht am Anfang, weil es ein Eigenname ist. Also eine Programmiersprache, die sicherlich der eine oder andere hier kennt. Und dann gibt es noch die Programmierung des Backends, da das Backend auf einer PostgreSQL-Datenbank basiert, nimmt man natürlich die dazugehörige Sprache, also PLPGSQL, Procedure Language, PostgreSQL, ja, genau. Und wie gesagt, das ist also datenbankbasiert und ja, genau. Also genauere Fragen dazu bitte dann an die Entwickler. So, wie läuft die Sache jetzt ab? Vom ersten Entwurf bis zur Entscheidung. Also jemand stellt eine Initiative ein. Diese Initiative ist zunächst mal als neu markiert. In dieser Zeit geht es darum, dass sie ein gewisses Quorum erreicht, sonst wird sie nicht behandelt. Das heißt, diese erste Periode ist variabel. Es kann sehr schnell passieren, dass das Quorum erreicht ist. Und dann ist die Vorlage, also der Vorschlag, die Initiative in der Diskussion. Oder aber es dauert sehr lange und irgendwann ist der vorgesehene Zeitrahmen abgelaufen und dann wird das Verfahren abgebrochen oder beendet, ohne dass die Initiative gewonnen hat. Und das kann also passieren. Also nach mehr oder weniger langer Zeit, gehen wir jetzt mal davon aus, erreicht die Initiative das Quorum und ist dann in der Diskussion. In der Diskussionsphase können Verbesserungsvorschläge gemacht werden, also Anregungen können gegeben werden. Diese Anregungen können bewertet werden, die Initiative kann bewertet werden und ich kann mich auch als Nutzer auch positiv und negativ äußern zu den Anträgen. Ich kann zum Beispiel sagen, wenn derjenige, der die Initiative gestellt hat, eine Anregung übernimmt, dann würde ich die auch unterstützen oder wenn er diese Anregung übernimmt, dann würde ich die Initiative erst recht nicht unterstützen. Also das kann man jeweils einstellen. Also es gibt eine Bewertung der Anregungen und es gibt eine Bewertung der Initiative. Bei den Initiativen kann ich mich als Unterstützer anmelden oder eben als potenzieller Unterstützer, wenn ich noch eine Verbesserung einbringen will. Und der Antragsteller oder die Antragsteller oder Initiatoren wissen dann immer gleich, ist das gut, was ich da mache oder nicht und können dann eventuell ihren Antrag auch verbessern. Und da sieht man eben auch, warum das Ding Liquid Feedback heißt. Das ist halt ganz wichtig. Es gibt zunächst mal Feedback zu Vorschlägen. So. Die Diskussionsphase kommt zum Ende und dann gibt es eine seltsame Phase, die heißt eingefroren. Da kann man nichts mehr ändern an der Initiative, aber es ist noch möglich, Alternativanträge zu stellen. Das kann man auch schon in der Diskussionsphase, kann ich auch einen Alternativantrag stellen. Und diese eingefrorene Phase dient dazu, dass man, wenn man dann noch feststellt, ja Moment mal, da passt mir was nicht, dann kann ich einen Alternativantrag stellen. Das ist besonders dafür da, ich sagte ja, die ganze Sache soll moderationsfrei sein. Es könnte ja jemand hergehen und sagen, ich stelle eine Initiative, die wird von vielen Leuten unterstützt. Und im letzten Moment ändere ich was und habe aber die ganzen Unterstützer und es sieht aus, als sei es eine gute Initiative. Deshalb gibt es diese Phase, wo die Leute nochmal drüber schauen können und feststellen können, oh, da ist aber irgendwas komisch und dann eben doch noch im letzten Moment eine Alternativinitiative einstellen können. Ja, und natürlich müssen Initiativen und Alternativinitiativen auch wieder ein Quorum erreichen. Und kommen dann in die Abstimmung. Ja, und in der Abstimmung ist es jetzt so, dass ein Verfahren stattfindet, in dem eine Abstimmung durch Zustimmung stattfindet. Das werde ich aber gleich noch erklären. Schauen wir erstmal, was es für Formen der Beteiligung gibt. Also, ich kann delegieren. Ich kann global delegieren, zum Beispiel als Urlaubsvertretung oder so, oder weil mich die ganze Sache überhaupt nicht interessiert, nehme ich halt einen Delegierten, der kann für mich abstimmen. Dann kann ich für Themenbereiche delegieren und ich kann auch für ein Thema delegieren. Und ich kann natürlich alles gleichzeitig machen. Also ich habe geschickterweise einen globalen Delegierten, der nie zum Zuge kommt, weil ich für jeden Themenbereich einen anderen Delegierten habe. Und dann habe ich natürlich noch für verschiedene Themen auch wieder spezielle Delegierte, wobei dann jeweils der Themenbereich Delegierte nicht zum Tragen kommt. So, ja, das Delegieren ist erstmal das eine. Ich kann natürlich auch abstimmen oder eben der Delegierte kann abstimmen. Und was aber ganz wichtig ist, was ich vorhin schon erklärt habe, die Beteiligung an der Diskussion. Das heißt, ich kann Anregungen geben, Bewertungen geben und ich kann eben auch eigene Initiativen einstellen. So, hier mal eine Übersicht der Themenbereiche. Ja, das ist hier ein Screenshot aus der Berliner Instanz von Liquid Feedback. Da gibt es ein paar mehr Themenbereiche als in der Bundesinstanz. Man sieht schon, das fällt gleich auf, das System ist auch so, dass man über das System selber auch Abstimmungen machen kann. Das ist gleich der zweite Punkt, Systembetrieb. Ich dachte, das hieß Liquid Feedback System. Ja, ist auch egal. Auf jeden Fall, da kann man Verbesserungen des Systems eventuell beantragen. Und das wird auch sehr stark wahrgenommen. Diese Themenbereiche sind nämlich geordnet nach dem, was ganz links angezeigt ist, nämlich der Anzahl der Teilnehmer an einem Themenbereich. Und das ist, wie gesagt, das ist auch eine wichtige Grundgesamtheit, nämlich das Quorum errechnet sich nach der Anzahl dieser Teilnehmer. Sieht jetzt ein bisschen anders aus im Interface. Vielleicht kann ich bei der Gelegenheit auch mal einschieben. Das Programm ist natürlich relativ neu, ist noch kein Jahr alt und ist natürlich klar, dass in so einer frühen Phase sich natürlich auch viele Dinge verändern und natürlich auch verbessern müssen, weil man am Anfang zum Beispiel ganz wenig Wert auf die Benutzerfreundlichkeit gelegt hat, was zum Teil ein Problem ist. Ja, hier dann mal ein Beispiel, gleich aus Liquid Democracy Systembetrieb. Gab es mehrmals Vorschläge, mit den Delegationen anders umzugehen, als man das will, als man das bisher getan hat. Also zum Beispiel die Frage, soll man Delegationen, die Zahl der Delegationen begrenzen oder nicht? Das Problem, was ich dann auch gleich noch vorführen werde, ist, dass es möglicherweise Leute gibt, die so viele Delegationen haben, dass sie alleine schon Vorschläge über das Quorum bringen können und das ist vielleicht nicht gewünscht. Also das ist hier ein solcher Vorschlag, der dann aber nicht viel Zustimmung fand. Es hat sich gleich eine Gegeninitiative ergeben und die Gegeninitiative ist hier auch sehr viel stärker unterstützt, wie man sieht. Also die Anzahl der Delegationen nicht begrenzen. Die untere ist sozusagen die erste, aber das Ranking ist hier nach dem Grad der Zustimmung. Deshalb steht jetzt die zweite Initiative oben. Und die Zeichen dahinter mit dem Daumen nach oben, das drückt also aus, dass hier man dafür ist. Und dieses kleine Männchen dahinter zeigt an, dass man hier Initiator auch ist, also einer der Initiatoren. Gut. Ja, gut, da sieht man, wie es aussieht. Letzter Autor ist halt besagter Andreas Nietzsche, der die Folien hier für mich gemacht hat. So sieht der Text dann auch aus. Das Ganze ist so eine Wiki-Syntax, die dahinter steckt. Brauchen wir vielleicht nicht weiter darauf eingehen. Und hier nochmal die Sache mit den Delegationen. Kann man sich also anzeigen lassen, wie das hier funktioniert. Also der Benutzer ist hier besagter Skipper. Der nimmt teil. Da steht dahinter irgendwie Partizipation oder Participation. Das ist noch das alte Interface. Jetzt steht da ein längerer deutscher Text, der das nochmal erklärt. Hier bei dieser frühen Form, das ist jetzt, diese Folien sind, diese Folie, nicht alle, ist halt hier schon ein bisschen älter. Ein paar Wochen und da ist halt noch so ein bisschen Sprachmischung dabei. Das ist jetzt anders, wir werden das gleich noch sehen. Ja, und da sieht man, derjenige, der teilnimmt, beendet die Delegationskette, das heißt, die anderen, die da drunter stehen, kommen nicht mehr zum Zuge, weil bereits jemand abgestimmt hat. So, jetzt haben wir hier nochmal so ein Schaubild, wo so viele graue Streifen drauf sind. Das ist, wie gesagt, wieder aus der Berliner Liquid Feedback Instanz. Und aus Datenschutzgründen sind jetzt ja alle die verdeckt, die nicht zugestimmt haben, dass sie hier erscheinen. Deshalb also hier nur die Leute, die also zugestimmt haben. So sieht das dann aus, natürlich mit Avataren und Pseudonymen. Das sind also alle Leute, die hier als Unterstützer tätig geworden sind. Und dahinter sieht man immer noch so kleine Zahlen. Das sind die Zahlen der Delegierten, die dahinter stehen. Und dann kann man draufklicken und sich die auch nochmal anzeigen lassen. Hier ist nur leider niemand dabei, der gefragt worden ist. Das ist ein bisschen schwierig. Ja, dieses Stellen dieser Folien war etwas schwierig. Deshalb hat das eben auch der Andreas Nitsche gemacht, der auch Administrator ist, der dann eben alle Leute gefragt hat, aber eben nicht alle Leute haben geantwortet. Ja, gut, hier sehen wir dann mal so die Startseite des Bundesliquids in aktueller Form. Das ist meine Seite, die kann ich also offenlegen. Da sieht man also auch so ein paar Neuerungen. Oben diese Fähnchen, die die Sprachversion angeben. Also es gibt inzwischen Liquid Feedback in Englisch, Deutsch und Esperanto und in Portugiesisch. Allerdings in der deutschen Bundesinstanz ist Portugiesisch nicht dabei. Wahrscheinlich, weil man dachte, dann müssen wir das nicht warten. So viele Leute wollen das nicht auf Portugiesisch, eben nur auf Deutsch, Englisch und Esperanto. Ja, dann... Also wie du hier siehst, weil das mein Screenshot ist von mir, ich benutze sie gerade nicht. Also ich habe sie mir genau angeschaut, habe auch Korrektur gelesen und so. Also ich benutze sie bisweilen, aber nicht immer. Gut. Was hier gleich auffällt, ist ein Punkt, der für Aufregung gesorgt hat, wenn man also sieht... Ich kann das ruhig hier mal sagen, weil ich ja nichts dazu kann. Eingehende Delegation 103. Also 103 Leute haben auf mich delegiert für Themen, Themenbereiche und eben auch eine ganze Reihe Leute auch global. Das führt natürlich dazu, dass ich möglicherweise in der Lage bin, einen Vorschlag sofort durchzusetzen. Also nicht wirklich durchzusetzen, aber in die Diskussionsphase zu bringen. Also aus der Neuphase in die Diskussionsphase. Bei so einem Themenbereich sind vielleicht so 300 Leute Mitglied. Das heißt, das Quorum liegt bei 30. Wenn man dann 100 Delegationen hat, schafft man das schnell. Und das ist möglicherweise etwas, was nicht so gut ist, weil es hier natürlich zu Machtkonzentrationen kommen kann, was man ja eigentlich nicht möchte. Allerdings ist diese Macht relativ fragil, zerbrechlich, deshalb würde ich sie auch eher in Anführungszeichen schreiben. Die ist besonders dann sehr zerbrechlich, wenn man Delegationen bekommt von Leuten, die viele Delegationen haben. Und denn wenn dann jemand, der schon 40 Delegationen selber hat, sozusagen mir jetzt seine Delegation entzieht, dann fallen plötzlich 40 Stimmen weg. Und das ist dann schon sehr problematisch. Und natürlich, wenn man irgendwelche Dinge macht, die irgendwie unpopulär sind oder die irgendwie Missfallen erregen, dann geht es sehr schnell abwärts mit den Delegationen. Das konnte ich auch jetzt gerade erfahren. Ich habe nämlich bei einem Antrag, wo es um den Jugendmedienschutzstaatsvertrag geht, weil ich den für unausgereift hielt, für einen Alternativantrag gestimmt, beziehungsweise einen Alternativantrag unterstützt. Und das hat sofort dazu geführt, dass das bei Twitter die Runde gemacht hat. Und meine Delegationen sind ich hatte vorher, glaube ich, 153, also um 52 gefallen. Also man sieht schon, das kann sehr schnell gehen. Das zeigt sehr schön, was eigentlich flüssig oder fließende Demokratie an dieser Stelle bedeutet. Ich habe allerdings recht. Gut, also Prinzipien für Initiativen in der Diskussionsphase. Das Wichtige ist halt, die Initiatoren entscheiden immer über die Aufnahme von Anregungen. Das ist also anders als bei der Wikipedia, wo man einfach drauf los edieren kann, auch anders als andere Software im Bereich Liquid Democracy. Also bei Democracy kann man also auch, wenn man die Rechte hat, gleich edieren. Hier ist es so, dass nur die Initiatoren entscheiden, ob sie eine Anregung aufnehmen oder nicht. Aber sie werden sich also ja schon mit den Anregungen ja beschäftigen müssen, weil sie möglicherweise bei bestimmten Anregungen sehr viel Zustimmung bekommen für ihre Initiative, bei anderen nicht. Also es ist dann also schon sinnvoll, sich Anregungen anzuschauen. Man muss sie natürlich nicht übernehmen, wenn sie einem grundsätzlich zuwiderlaufen. Und dann kann natürlich jemand auch eine Alternative, überhaupt eine andere Initiative als Gegeninitiative aufstellen, wenn er meint, er kommt nicht durch mit seinen Anregungen. Also eine grundsätzliche Ablehnung von Initiativen ist in der Diskussionsphase, also in dieser Feedbackphase, nicht möglich. Es können nur Anregungen gegeben werden oder alternative Initiativen eingebracht werden. Und das ist nochmal eine Besonderheit. Das soll eben anregen zu konstruktiver Mitarbeit. Hinterher bei der Abstimmung ist es etwas anders, werden wir noch sehen. So, hier sehen wir das mal, wie das mit Anregungen zu einer Initiative ist. Das ist hier ein konstruiertes Beispiel. Das bedingungslose Grundeinkommen sehen wir da. Da gibt es bestimmte Vorschläge. Kinder sollen berücksichtigt werden. Dann gibt es irgendwelche Vorstellungen über Einrichtung einer Zollgrenze oder Grenzen schließen oder so. Und da sehen wir jeweils, wie das dann bewertet wird von den Leuten. Das kennt man so ein bisschen aus dem Heise-Forum. Also grün bedeutet Zustimmung. Dann gibt es dann auch so starke und schwache Zustimmung. Also man stimmt dafür, dass dieser, oder man sagt, ich bin nur für die Annahme des Antrags, wenn auch diese Anregung kommt. Oder ich sage, ja, die Anregung ist gut, aber ich bin in jedem Fall für den Antrag. Und deshalb gibt es hier zwei verschiedene Farben. Und Grenzen schließen ist eben genau das Gegenteil. Wenn diese Anregung kommt, dann werde ich alles ablehnen. Oder, also darf nicht, ist hier angeklickt. Oder ich kann auch sagen, soll nicht, dann bin ich zwar weiterhin dafür, auch wenn diese Anregung angenommen wird. Da kann man also verschiedene Stärken einstellen. Hinten sehen wir immer, Daumen nach oben bedeutet, dass ich bin eben für diese Anregung und Daumen nach unten, ich bin gegen diese Anregung. Das Grün und Rot ist inzwischen geändert worden in der neuesten Version. Seit einigen Wochen hat man das Farbschema verändert, weil eben Leute wie ich mit Grün und Rot immer so ein bisschen Probleme haben. Also für mich sieht das alles so grau aus. Und, aber jetzt ist es also irgendwie ist ein anderes Farbschema gewählt worden. So, jetzt kommen wir mal zur Abstimmung am Ende. Und das macht man sich am besten klar, anhand eines konkreten Beispiels. Es findet nämlich am Ende eine sogenannte Präferenzwahl statt. Präferenzwahl ist der technische Ausdruck, es geht allerdings um Abstimmung und nicht um Wahl. Also ein fiktives Beispiel. In der Piratenpartei wird ja viel über das bedingungslose Grundeinkommen gestritten, da gibt es Verfechter und Gegner und so. Und jetzt machen wir mal als ein Gedankenexperiment, es gäbe da jetzt verschiedene Anträge. Es gibt einen, oder Initiativen. Eine Initiative bedingungsloses Grundeinkommen Version 1, eine Initiative bedingungsloses Grundeinkommen Version 2 und dann die Leute, die das bedingungslose Grundeinkommen ablehnen. Wenn man sich das jetzt anguckt, dann hat natürlich die Gruppe gewonnen, die das bedingungslose Grundeinkommen ablehnt, obwohl eine Mehrheit für das bedingungslose Grundeinkommen ist, nur halt können die sich nicht einig werden, welche Version richtig ist. Und deshalb ist halt so eine einfache Abstimmung problematisch und es ist besser, ein Präferenzwahlverfahren zu wählen, wo man sagen kann, okay, ich bin für Version 1, aber wenn die nicht durchkommt, dann lieber Version 2 als Ablehnung. Man kann sich auch vorstellen, dass ich sage, ich bin für Version 1 und wenn das nicht durchkommt, dann lieber Ablehnung, weil ich ganz gegen Version 2 bin. Also diese Möglichkeiten gibt es und das versucht man abzubilden und da gibt es tatsächlich schon Verfahren, die das ermöglichen, also wie gesagt die Präferenzwahl. Hier sehen wir, wie das aussieht dann bei Liquid Feedback. Wenn ich abstimme, ranke ich die Initiativen. Also ich mache eine Priorisierung, fange an mit der Initiative, die mir am besten gefällt, die kommt auf Platz 1, dann kann ich so nach oben ziehen mit Drag and Drop. Und ich kann das auch, gibt auch noch so Schalter inzwischen, damit man das auch barrierefrei machen kann, also auch auf dem iPhone. Und ja, es ist so, da kann man kein Drag and Drop machen. Naja, gut. Oder nur mit Hilfsmitteln. So, ja, und dann kann ich mich natürlich enthalten. Ich kann aber auch ablehnen. Aber da kann ich auch ablehnen, also Sachen auch wieder ranken und sagen, also diese Sache geht überhaupt nicht. Und diese Sache geht zwar auch nicht, aber könnte ich eher mitleben. So, dass man hinterher so ein Ranking macht. Das ist jetzt sehr schwierig, das Ganze auszuzählen. Da gibt es aber ein Verfahren, die sogenannte Schulze-Methode. Das ist ein sehr aufwendiges mathematisches Modell, kann man am besten in der Wikipedia nachschauen, wie das aussieht. Aber es ist eigentlich ein ganz einfaches Prinzip. Es wird erstmal geguckt, was ist hoch gerankt. Und wenn das aber nicht genug Stimmen hat, wird es ausgestrichen, dann guckt man sich die nächste Alternative an und so weiter. Wie gesagt, dann eben Präferenzwahl nach der Schulze-Methode. Nach der Wahl Veröffentlichung der Ergebnisse und Offenlegung aller Abstimmdaten, also auch der Delegationen. Das heißt, wir können genau herausfinden, wer hat mit wessen Vollmacht wie abgestimmt. Das kann ich nicht so gut, weil ich kein wirklich guter Mathematiker bin. Also. Also Fukami möchte gerne, dass ich das Schulze-Verfahren noch näher erkläre, als ich das schon getan habe. Wie gesagt, das überfordert mich jetzt. Also ich verweise jetzt einfach mal auf den Wikipedia-Artikel über die Schulze-Methode. Da steht das wunderschön. Das ist nämlich, das stehen nicht nur die Formeln, sondern es gibt auch bestimmte Modelldarstellungen, zweidimensional, wie das abläuft, wenn man das eine über das andere präferiert und welche Folgen das hat bei der Stimmauszählung. Also wie gesagt, ich kann es hier nochmal ganz einfach sagen, also man schaut an, welche Vorschläge haben die meisten Stimmen bekommen. Wenn die genug Stimmen haben, also über alle anderen, dann haben sie sich durchgesetzt. Wenn das nicht der Fall ist, wird das am meisten priorisierte, aber nicht durchgesetzte, nicht durchsetzbare abgestrichen und man schaut sich den nächsten Vorschlag an und dann geht es wieder genauso. Sodass man hinterher tatsächlich über die Gesamtheit ausrechnen kann, welches Verfahren die meiste Unterstützung hat. Und das ist dann hinterher der Gewinner. Ja. Gut, nach der Wahl öffentlich, das habe ich schon gesagt. Während der Abstimmung jedoch wird geheim gehalten, wie abgestimmt wird. Also während der Abstimmung, nicht in der Feedback-Phase weiß man, ist alles offen, dann kommt die Abstimmung und da kommt es dann eben zur Geheimhaltung der Zwischenergebnisse. Das ist wichtig, damit Wahlmanipulation ausgeschlossen werden kann, also dass man zum Beispiel durch Bots irgendwie eingreift oder überhaupt auch ohne Bots ist das so, wenn ich weiß, bestimmte Dinge würden sich vielleicht durchsetzen, dann verhalte ich mich vielleicht gegen meine Interessen aus taktischen Gründen anders. Und das soll verhindert werden. Dazu gibt es auch entsprechende Untersuchungen, wie das Wahlverhalten von Leuten sich ändert, wenn sie was wissen über den Ausgang der Wahlen. Da gibt es diese beiden Theoreme, die man auch dann auch wieder wahrscheinlich bei Wikipedia findet. Die besagen eben, dass halt das Offenlegen von Zwischenergebnissen zu Problemen führt. Genau, ja, also jetzt Fukami weiß das besser als ich. Wie gesagt, das untere ist ein Theorem darüber, dass alle Wahlverfahren nicht perfekt sind. Gut, okay. Ja, Nachvollziehbarkeit versus Datenschutz, das ist ja eben insgesamt ein großes Problem in der Diskussion gewesen. Natürlich möchte man aussagekräftige Benutzerprofile, denn wenn ich an jemanden delegieren will, will ich halt wissen, mit wem ich es da zu tun habe. Also ich habe selber versucht, so ein bisschen, wie man das früher in der Wikipedia gemacht hat, so danach zu gehen, wer macht denn gute Anregungen in dem Bereich, an den könnte ich eigentlich delegieren. Also Wirtschaft zum Beispiel ist so ein Thema, wo ich mich nicht auskenne, also versuche ich da einen guten Delegierten zu finden. Und dann gucke ich, was machen die Leute so und dann, ja, dann steht da nur ein Pseudonym. Da bin ich natürlich unsicher. Wenn da ein bisschen mehr drüber steht, über diesen Nutzer, dann kann ich mir zum Beispiel auch viel eher vorstellen, an den auch zu delegieren. Deshalb also aussagekräftige Benutzerprofile bringen etwas, nämlich man kommt leichter an Delegationen, weil man eben sich selber da auch so ein bisschen bekannter macht. Dennoch ist die Möglichkeit, eben Pseudonyme zu nutzen. Also von daher ist natürlich ein gewisser Datenschutz möglich, aber wir wissen natürlich alle, dass Pseudonyme immer nur sind keine wirklichen Anonymitäten, sondern man kann natürlich durch das Verhalten möglicherweise Rückschlüsse ziehen, insbesondere in einem Verein oder in einer Partei, wo sich Leute auch sonst irgendwie kennen, dann wird das natürlich sehr leicht möglich, auch Rückschlüsse zu ziehen auf Pseudonyme. Es gibt extra in Liquid Feedback eben auch Hinweise, gleich auf jeder Seite unten kann man klicken, wie man sich mit Pseudonymen am besten verhält, ne, um eben seine eigene Identität nicht wirklich preiszugeben, aber letztlich ist das natürlich immer nur ein gewisser Schutz. So, ja, die nächsten Schritte, die noch kommen, Gebietskennzeichen. Das ist ja wichtig, gerade in einer Partei, dass man vielleicht ja auf verschiedenen Ebenen entscheiden will. Also Bundesinstanz gibt es hier, es gibt ja in der Piratenpartei die einzelnen Länderinstanzen. Aber wie ist das jetzt zum Beispiel auf kommunaler Ebene? Da möchte man ja vielleicht nur für seine Stadt entscheiden. Also in der sächsischen Instanz möchte ich vielleicht dann nur für Dresden oder so abstimmen oder dürfen eben auch, wenn ich da wohne. Das heißt also, man muss da noch so eine zusätzliche Hierarchisierung einführen. Daran wird gerade gearbeitet. Die Barrierefreiheit muss noch verbessert werden. Ich habe schon auf verschiedene Dinge hingewiesen. Das Farbenproblem ist bereits angegangen worden, dann das Problem mit dem Drag and Drop und so weiter, aber es gibt natürlich dann noch sehr viel mehr, was erarbeitet werden muss. Daran wird auch gerade gearbeitet. Mehr Visualisierungen. Ein paar werde ich gleich noch zeigen, das sind so statistische Sachen, die noch nicht öffentlich sind. Daran wird natürlich auch gearbeitet. Eine wichtige Visualisierung, die mir persönlich fehlt, ist, dass ich nicht sofort sehen kann, ob jemand durch meine Delegation für etwas gestimmt hat. Da muss ich erst mehrfach klicken, bevor ich das so einigermaßen erschließen kann. Das würde ich gerne sofort sehen bei einem Antrag, dass da schon für mich sozusagen abgestimmt worden ist, damit ich das entsprechend eventuell ändern kann. Also da muss noch dran gearbeitet werden. Weitere Filtermöglichkeiten wären wichtig. Da ist zwar auch schon einiges erweitert worden, aber naja, ich möchte zum Beispiel herausfiltern, welche Anträge kurz vor Ende der Abstimmung sind, damit ich mich damit mehr beschäftige als mit Sachen, die gerade erst neu sind. Da müsste es noch mehr Filtermöglichkeiten geben. Dann ein Benachrichtigungssystem. Das ist ganz wichtig. Es kommt natürlich schon mal vor, gerade bei Schnellverfahren, dass man vielleicht mal was verpasst, wo man gerne sich zu Wort meldet. Also sollte es ein automatisches Benachrichtigungssystem geben. Das ist nun natürlich hier schon so ein bisschen innerhalb der Piratenpartei gecrowdsourced worden. Also es gibt inzwischen so ein paar Twitter-Accounts, die einen informieren. LF News zum Beispiel oder ads_LF. Da kriegt man halt immer Nachrichten von gerade wichtigen Issues, also Initiativen, die vielleicht auch demnächst ablaufen. Also das geht schon, aber das kann man natürlich alles noch viel besser machen mit RSS und sonst was allem. Also da wird auch dran gearbeitet. Ja, und weitere Bedienoberflächen. Das Ganze muss natürlich hier noch weiterentwickelt werden. Es ist ja klar, das System ist Ende letzten Jahres entstanden und da haben halt die Entwickler noch nicht so sehr viel Wert auf Oberfläche gelegt und da muss besonders dran gearbeitet werden. Es wird natürlich dann auch immer noch nach Mitstreitern gesucht, also wenn da jemand noch mitmischen will, besteht gerade in dem Bereich Nutzerinterface tatsächlich noch der Bedarf an Leuten, die sich damit auskennen. Jetzt der Stand von heute, was die Piratenpartei angeht. Die Bundesinstanz hat heute 3.307 Nutzer. Gut, offiziell hat die Piratenpartei 12.000 Mitglieder. Nicht jeder hat es wieder bezahlt für dieses Jahr. Also ist die Zahl wahrscheinlich ein bisschen geringer. Sagen wir mal, angemeldete Nutzer, ja. Ich muss mal sehen, ob die nächste Folie da ein bisschen was zeigt dazu. Ja, nicht wirklich. Also aktiv ist natürlich so eine Frage. Es sind natürlich deutlich weniger. Es gibt schon Leute, die sich angemeldet haben, um sich die ganze Sache mal anzuschauen. Aber wenn man alles zusammenzählt, also Nutzer, die ständig dabei sind, aber auch Leute, die einfach nur mal delegiert haben. Ja, dann müsste ich jetzt nochmal, ich könnte nachher nochmal nachschauen, aber ich schätze jetzt mal so, am besten kurz mal das Mikrofon abschalten. Ich glaube, so um die 2000 müssten es etwa sein, knapp drunter. Aber wir können uns das nochmal anschauen. Es ist eigentlich sehr viel, also dass sich so viele Leute angemeldet haben. Also man kann ja vielleicht sagen, wenn man mal ein bisschen pessimistisch den eigentlichen Mitgliederstand der Piratenpartei bei knapp unter 10.000 ansetzen, dann ein Drittel, die sich hier beteiligen und davon auch mal wieder zwei Drittel, bedeutet natürlich, dass die Aktivitätsquote ziemlich hoch ist. Also wenn man es mit anderen Parteien vergleicht, ist es deutlich niedriger. Natürlich ist es so, die Piraten sind eine Nerdpartei. Was neu ist, kommt immer erstmal, wird erstmal angeschaut. Und ich denke, die Tendenz ist auch vielleicht dann in Zukunft etwas abnehmen. Ich habe gleich noch so ein paar Kurven zur Entwicklung. Da kann man so ein bisschen sehen. Leider habe ich jetzt nicht die Kurve mit den Nutzern, sondern die mit den Initiativen. Aber dann sieht man halt die Zahl der Initiativen am Anfang sind dann, aber wir sehen das gleich. Gut. Initiativen 1203, Themen 560, also man sieht ungefähr fast, also zu jedem Thema gibt es offenbar auch eine Gegeninitiative. Zusätzliche Anregungen, dann natürlich deutlich mehr. Ja, dann habe ich hier die Landesinstanzen aufgelistet. Auch diese Liste ist ein bisschen irreführend, weil diese Landesinstanzen in unterschiedlichem Status sind. Also in Berlin wird es produktiv genutzt seit März. In anderen Bundesländern ist es weniger weit fortgeschritten. Also die Bayern sind jetzt gerade von einem Test, von einer Testnutzung übergegangen zu einer intensiveren Nutzung. Das geht aber jetzt gerade erst los. Also man muss wirklich jedes Bundesland so für sich nehmen und eigentlich ist es so richtig produktiv, wenn man die Landesinstanzen ansieht, vor allem in Berlin, weil es da ja auch zuerst losgegangen ist. Es gibt auch Instanzen im Ausland, Österreich, Schweiz und wie gesagt in Brasilien. Gut, jetzt hier nochmal eine aktuelle Statistik, was die Initiativen angeht. Da sieht man halt jetzt, was in der letzten Woche passiert ist. Sehr auffällig, am 14. Oktober um 0 Uhr sind die noch offenen Initiativen alle, also die offenen Initiativen, wenn es um Programmanträge geht, eingefroren worden, Programmanträge und Beschlussvorlagen, weil demnächst ein Bundesparteitag in Chemnitz stattfindet, Ende November. Und da sollen natürlich die bereits bestehenden Initiativen eventuell auch eingereicht werden können und zur Abstimmung gebracht werden können. Und man möchte das vorbereiten mit Liquid Feedback, das heißt, man braucht dafür eine Abstimmung. Das heißt also, auch wenn sie noch nicht regulär vorgesehen sind für die eingefrorene Phase, wurden eben die dafür nötigen Anträge alle eingefroren. Deshalb gibt es hier diesen Einbruch um 0 Uhr am 14. Oktober. Ja, ganz oben sehen wir die Zahl der Initiativen, die abgeschlossen sind. Es werden halt immer mehr, klar. Bei den neuen Initiativen gibt es ungefähr immer so etwas mehr als 200. Das nimmt interessanterweise kurz vor Ultimo zu, weil es da Leute gab, die noch schnell eine Initiative einstellen wollten, was vielleicht auch nicht so sinnvoll war, weil natürlich nur die, die schon in der Diskussion waren, dann auch eingefroren wurden und nicht die neuen. Aber wir sehen, also im Hinblick auf den Bundesparteitag ist da noch mal ein bisschen Aktivität entwickelt worden. Interessanter ist vielleicht diese Darstellung, die den letzten Monat darstellt. Da sieht man also auch sehr schön, die abgeschlossenen Initiativen steigen. Das ist so ein erster starker Anstieg, kurz vor, also am Anfang der Woche 37. Das liegt daran, dass man mit Liquid Feedback ja Ende August, Anfang September angefangen hat und da tatsächlich eine ganze Reihe von Initiativen dann dem Ende entgegengestrebt sind. Deshalb gibt es da diesen stärkeren Anstieg. Dann haben wir so einen relativ flachen Anstieg und dann nochmal nach dem 14. dann eben auch eine Reihe von Initiativen, die dann direkt zum Abschluss gekommen sind, weil sie eben nicht genug Quorum hatten. In der eingefrorenen Phase wird ja wieder das Quorum berechnet, sodass dann wieder ein Anstieg der abgeschlossenen Initiativen zu verzeichnen ist. Da sind auch nochmal neue Initiativen etwas angestiegen, das sagte ich vorhin schon. Und auf der anderen Seite sehen wir also, die wirklich abgestimmten Initiativen sind am Anfang der 37. Woche sehr hoch. Das sind eben die, die ganz am Anfang gekommen sind. Und dann gab es einen ganzen Schwall. Ja, die kommen dann zur Abstimmung, dann geht es runter und dann steigt es wieder also vor dem Bundesparteitag wieder an mit den abgestimmten Initiativen. Das sehen wir dann so in der Woche 39 in der Mitte. Und dann nochmal jetzt in der laufenden Woche nochmal so ein leichter Anstieg bei den abgestimmten Initiativen. So, hier nochmal ein Blick auf die Regelwerke. Das sieht jetzt ein bisschen kompliziert aus, ist auch viel Text, aber man kann sich das ein bisschen vereinfachen. Satzungsänderungsanträge und Programmänderungsanträge sind, kann man zusammennehmen. Da gibt es immer eine Phase von bis zu 15 Tagen, wo man das Quorum erreichen kann oder auch nicht. Quorum ist 10 von 100, das ist immer so bei dieser Instanz. Das heißt, die erste Phase, die Neuphase ist variabel, dann kommen feste Phasen, Diskussion 30 Tage, eingefroren 15 Tage und Abstimmung 15 Tage. Und bei Satzungsänderungsanträgen und Programmanträgen braucht man, weil man die dann auch am Parteitag braucht, eine Zweidrittelmehrheit. Deshalb hier Mehrheit größer gleich zwei Drittel. Bei den anderen ist immer die einfache Mehrheit eben auch wie auf dem Parteitag ausreichend. Das sind die sonstigen Parteitagsbeschlüsse, die Meinungsbilder und Beschlussvorlagen, auch gleich. Dann gibt es noch das Schnellverfahren, das man zum Beispiel braucht, wenn man einen Flyer erstellen will oder so, dann kann man das auch hier abstimmen. Das geht dann innerhalb von kürzerer Zeit. Also insgesamt sind es also 120 Stunden plus die Neuphase, die halt variabel ist. Ja, aber meistens bei Flyern sind die Leute sofort dabei. Das heißt also, man hat es dann tatsächlich in 121 Stunden wahrscheinlich durch. So, Änderung von Themenbereichen und Abstimmungsstreitfragen sind dann auch nochmal so ähnlich wie oben die Parteitagsbeschlüsse. Also einfache Mehrheit und 8 Tage. Neu, 15 Tage Diskussion, 8 Tage eingefroren, 8 Tage Abstimmung. Dann gibt es noch das Superschnellverfahren, das ist für den Sandkasten gedacht, wenn man also irgendwo einen Workshop macht. Also wenn ich heute noch einen Workshop machen soll, kann man das gerne tun. Dann ist halt, hat man innerhalb von 30 Minuten die Neuphase abgeschlossen. Meistens natürlich schneller, weil am Workshop dann alle klicken. Dann hat man noch 30 Minuten für die Diskussion. Dann ist 30 Minuten eingefroren und dann gibt es eine Stunde für die Abstimmung. Das heißt also, wenn man mit dem Workshop beginnt, diese Workshops dauern ja meistens 2 Stunden, hat man am Ende auch das Ergebnis. Das ist der Sinn der Sache. Ja, damit bin ich mit meinen Ausführungen durch und hier nochmal die Webadresse liquidfeedback.org. Da kann man sich weiter informieren, da gibt es auch FAQ und sonst was alles. Dann die Adresse des Chefentwicklers Andreas Nietzsche, der mich hier auch unterstützt hat bei den Folien. Den kann man natürlich auch kontaktieren und mich kann man natürlich auch kontaktieren auf den verschiedenen Wegen. Aber ich möchte nochmal darauf hinweisen, ich bin nicht der Experte. Ich bin sozusagen nur der spricht und der Experte kann dann auch die Detailfragen beantworten. Ich versuche das natürlich auch, also jetzt nicht zurückhalten. Also klar. Ja, damit bin ich durch und dann können wir in die Diskussion eintreten. Ja, möchtest du ein Mikrofon haben? Ist vielleicht besser.
Also ich würde gern wissen, wie hoch würdest du die Gefahr einschätzen, dass jemand einfach Stimmen einkauft? Also dadurch, dass das alles offen und transparent ist, kann ich ja auch schauen, also kann ich ja, wenn ich jemandem Geld gebe, dann auch schauen, ob der wirklich für mich abgestimmt hat. Im Moment geht das ja nicht, weil in unserem parlamentarischen System jetzt, sage ich mal, sind ja die Wahlen geheim. Also kann ich dann zwar jemandem Geld geben, aber weiß nicht, ob der für mich abgestimmt hat bei diesem System. Willst du ein Mikro haben?
Nee. Das ist aber was. Also große der Abstimmung war letztens nicht geheim.
Hä? Ja, also ich wiederhole das nochmal, was Fukami eingewandt hat. Wo im Parlament sind Abstimmungen geheim? Das gibt's nicht. Bei Personenwahlen, klar, ja. Das geht ja nur bei Personenwahlen. Aber hier geht es ja gar nicht um Personenwahlen. Ja, wir können trotzdem auf die Frage eingehen. Klar, es ist natürlich möglich, dass ich hergehe und sage, ich möchte jetzt dieses hier unbedingt durchbekommen. Und wie komme ich an Stimmgewicht? Da kann ich natürlich hergehen und sagen, ich kaufe mir Stimmen. Das funktioniert nur dann gut, wenn ich viele Einzelstimmen bekomme. Denn wenn ich die Stimme bekomme von jemandem, der viele Stimmen hat, ist das natürlich ein Problem, dass, wenn der sich anders entscheidet, brechen die alle weg. Das ist also sehr unzuverlässig. Ich muss also viele Einzelstimmen einkaufen. Dann gibt es diese Phase der Abstimmung, auf die es letztlich dann ja ankommt, bei der ich die Zwischenergebnisse nicht sehen kann. Ich kann nur das Endergebnis sehen. Und danach sehe ich halt, oh, das hat nicht funktioniert mit meinen Einkäufen. Wenn ich natürlich viele Leute bestochen habe, dann ist erstmal die Gefahr groß, dass das auffliegt, dass einer von denen quatscht. Das zweite Problem ist, dass ich erst hinterher sehe, wenn die Abstimmung durch ist. Und dann, ja, ist es auch schwierig. Ne? Dann habe ich vielleicht Leute bezahlt und dann muss ich zu all denen hingehen und hinterher sagen, ihr habt mich aber betrogen und so. Also ich halte das an der Stelle für schwer machbar. Aber ganz ausschließen kann man es natürlich nicht, dass jemand Stimmen kauft. Es gibt vielleicht auch noch einen anderen Schutzmechanismus. Das sieht man ja jetzt schon. Wenn Leute viele Stimmen auf sich vereinigen, also das ist vielleicht ein Spezifikum der Piratenpartei. Die Piratenpartei setzt dieses Prinzip Misstrauer Autoritäten sehr stark um. Also es wird sofort jedem Misstrauen entgegengebracht. Das ist auch einer der Gründe, warum ich keine Lust habe, einen Posten in der Piratenpartei zu übernehmen, weil es dann immer gleich schwierig wird. Und das ist auch zu sehen gegenüber den Delegierten. Also gegenüber Leuten, die viele Stimmen auf sich vereinigen, wird immer sofort irgendwie was unterstellt und so. Also bei meiner Person kam der Verdacht, ich bin ja im Chaos Computer Club aktiv, da gibt's ja viele Piraten und die würden alle auf mich delegieren und das sei irgendwas, was im Chaos Computer Club ausgemacht worden sei. Ja, das sei ein Hack. Ja gut, also man wird sofort unter Verdacht gestellt. Von daher ist es wahrscheinlich wirklich schwierig in so einer Situation, also in einem Verein, einer Organisation, einer Partei, das wirklich gut zu bewerkstelligen. Es ist eher vielleicht ein Problem, wenn man so eine offene Sache hat, wo es um Bürgerhaushalt geht und man außerhalb von einer Partei ist, aber da wird ja nun dieses System nicht eingesetzt, sondern andere. Da muss man dann möglicherweise noch ein bisschen mehr aufpassen.
Ja, ich bin unter den Piraten ja schon bekannt als Vertreter der Datenschutzseite und möchte da doch noch mal ein paar kritische Anmerkungen machen. Erstens mal, ja, es wird im Parlament oft offen, aber abgestimmt. Aber dennoch ist es nicht so, dass es irgendwo eine Liste gibt, wo man überall nachgucken kann, auch als jemand, der nicht bei dieser Abstimmung anwesend war, wie hat wann wer abgestimmt und noch dazu... Ja, nicht, aber nicht für jede einzelne Abstimmung. Und das Zweite ist, dass wir eben schon dass ja doch deutlich unterschieden wird zwischen sozusagen einem gesellschaftlichen Meinungsbildungsprozess und einer sozusagen echter politischer Funktion. Das heißt also, dass man hier zum kleinsten Piraten wird. Du hast vorhin richtig gesagt, dass es einen Unterschied macht, wie man abstimmt, ob man das Abstimmverhalten der anderen sieht. Genauso macht es natürlich einen Unterschied, wie ich abstimme, ob ich weiß, dass meine Stimme allgemein publik gemacht wird oder ob ich sozusagen wirklich frei abstimme. Ich denke, das schließt sich in meiner Hinsicht aus und ich finde, es würde ja wahrscheinlich reichen und es gäbe dazu Möglichkeiten, wenn man das Abstimmverhalten trennt und dass jeder praktisch nur das Abstimmverhalten mit seiner delegierten Stimme zu sehen bekommt, dass man also schon weiß, was der mit seiner Stimme gemacht hat, dass aber im Übrigen das nicht absolut publik gemacht wird. Ich denke, damit das wäre genug Transparenz und wäre auch gut nachvollziehbar lösbar. Und vor allem sehe ich auch nicht ein, wieso die Sachen, nachdem die Sachen gelaufen sind, auch noch auf längere Frist festgehalten werden müssen. Datenspuren, die nicht sein müssen.
Ich würde ja gerne antworten. Diese Diskussion, die bei den Piraten, also einerseits ist sie sehr spannend, andererseits wurde die so bescheuert geführt wie kaum eine andere. Wer sich mit politiktheoretischen Aspekten beschäftigt, also zum Beispiel die Agora, also die Vorstellung einer Marktplatzdemokratie, die schon in Griechenland einfach überhaupt nichts zu tun hatte mit Datenschutz, nicht Datenschutz, sondern einfach Politik bedeutet Öffentlichkeit. Und wenn wir über Öffentlichkeit reden, wenn wir über politische Prozesse reden, die transparent sein sollen, dann reden wir genau darüber. Das heißt, es kann doch nicht sein, also ich bin aus der Piratenpartei ausgetreten, möchte ich mal ganz klar sagen, unter anderem auch wegen der Diskussion und ich lieber sozusagen praktisch politisch arbeite als irgendwie so komisch. und dort halt ganz klar sagen muss, dass sozusagen, wenn man von anderen Leuten, also von sozusagen dem Staat, wenn man von Politikern, von Parteien Transparenz fordert in ihrem Handeln, dann sozusagen und selber aber sagt, ich möchte Trollrecht haben, ja, also und auch meine ganze sozusagen mein ganzes Prinzip darauf irgendwie aufbaue, sozusagen Trollen zu ermöglichen. Also letztendlich sozusagen aus meiner Sicht Demokratie, also wesentlich größere Gefahren für Demokratie irgendwie hervorbringend als sozusagen die transparenten Prozesse. Der Punkt ist ja der, dass sozusagen der Antrag wurde von jemandem gestellt aus der Piratenpartei, den man damals irgendwie angemacht hat, weil er mal sich ungünstig über den Holocaust geäußert hat. Das heißt, und die Diskussion, die da lief, war natürlich auch eine sehr spezielle Piratenpartei-Diskussion, aber der Punkt war halt der, dass man das auf zwei Seiten betrachten kann. Man kann nämlich sagen, okay, der hat diese Meinung und die hat er immer. Und das Problem ist, dass sozusagen die Leute heutzutage in dem politischen Diskurs sich nicht öffentlich eingestehen, wo sie falsch lagen. Ich meine, ich gehöre nicht dazu, ich mache das immer noch, wo ich sage, okay, da lag ich falsch. Ich werde auch sozusagen das immer so machen. Aber der Punkt ist, dass diese sich auf Datenschutz, also sozusagen auf Datenschutz zu beziehen, in einem per se, per Definition ist Politik öffentlich, sie ist nichts Privates. Privat ist sozusagen was anderes, genau das ist die Antithese von Politik.
Also da möchte ich doch auf den Paragraph 3 des Bundesdatenschutzgesetzes hinweisen, dass insbesondere politische Meinungen ein besonders sensibles und schützenswertes Datum sind. Auch auf etliche Verfassungsgerichtsurteile, die da sagen, dass also sozusagen eine freie Abstimmung nur dort möglich ist, wo sie auch geheim möglich ist.
Wir reden über, also das ist auch so eine schöne Mischmasch zwischen Wahlen und Abstimmungen. Bei Wahlen, hundertprozentig, ganz klar. Wir reden aber bei solchen Sachen nicht über Wahlen, sondern über Abstimmungen. Und Abstimmung bedeutet sozusagen, dass man dort eine Möglichkeit hat.
Ja, wir können hier keine Dialoge zwischen, also ich möchte schon, dass mehr Leute noch was sagen. Ja. Moment. Ich möchte vielleicht, um so ein bisschen hier, also eigentlich sollte ich ja nicht vermitteln, weil ja Kontroversen immer gut sind. Ich möchte aber vielleicht nochmal so ganz kurz darstellen, wie ich mir so die Vision, also meine Vision der Demokratie. Klar, ist jetzt blöd, wenn ich sage, ich will die Parlamente abschaffen, dann kommt gleich der Verfassungsschutz. Nein, also nicht so schnell. Also wir machen erstmal Visionen. Also ich könnte, also um nochmal zu sagen, in so einem Liquid Democracy System sollen Beschlussvorlagen erarbeitet werden. Das ist die eigentlich parlamentarische Arbeit. Das heißt, wenn das irgendwann mal ganz toll funktioniert, dann braucht man vielleicht irgendwann keine Parlamente oder die müssen nur noch ganz wenig tun oder so. Auf der anderen Seite will ich natürlich auch, dass jeder Bürger hingehen kann und ein Kreuz machen kann in einer Volksabstimmung. Also auf der einen Seite sollen die Dinge vorbereitet werden und dann geht man her und dann kann ja auch wirklich jeder noch in seiner Wahlkabine abstimmen. Das soll ja nicht abgeschafft werden, im Gegenteil. Das soll ja sogar noch verstärkt werden. Nur, wenn man nur Volksabstimmungen macht, das zeigen ja die Beispiele auch jetzt in Berlin mit dem Flughafen und mit dieser Ethik-Religion-Geschichte. Naja, wenn man da nur ein Kreuzchen machen kann mit Ja, Nein, dann wird da Geld drauf geworfen und es gibt dann diesen Demagogie-Effekt und man hat als Bürger nicht mehr viel zu tun, weil man nur noch Ja und Nein sagen kann. Das ist zu wenig. Also es muss auf der anderen Seite eben auch die Möglichkeit geben, auf den Bürger parlamentarische Arbeit zu verlagern. Und die ist per se öffentlich. Ich denke, da hat Fukami auf jeden Fall recht. Was hinter in der Wahlkabine passiert, das ist in der Tat eine andere Sache und das soll man auch nicht abschaffen. Das sage ich auch so. Ich mache den Unterschied zwischen geheimer Wahl, die Wahl ist, ja. Abstimmung. Ja, ja. Ja, gut. Okay, weitere Wortmeldung. Also ich würde gerne auch noch ein paar andere zu Wort kommen lassen.
Ich wollte eigentlich noch was fragen.
Ja. Aber vielleicht nehmen wir jetzt erstmal jemanden anders. Dann du.
Ich hätte eine grundsätzliche Frage zu dem System dieser Stimmenweitergabe. Und zwar, ob mal darüber nachgedacht wurde, dass man, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du hast 150 Stimmen, dass du die aufteilen kannst. Also, dass du zum Beispiel sagst, ich habe jetzt hier drei Leute, die alle vernünftig sind, und ich mache quasi, verteile eben 30, 30, 30 oder so und behalte 10% für mich. Aber wurde darüber auch mal nachgedacht oder geht es immer nur zu 100%?
Also, ich habe leider wenig Zeit im normalen Leben, weil ich auch noch einen Job habe und so. Und ich kann mich nicht in alles einlesen, auch in die Bereiche, für die ich vielleicht eher kompetent bin. Das heißt, ich habe natürlich auch Delegierte. Man kann jetzt hier sehen, ausgehende Delegation 25. Also ich habe in 25 Fällen, gut, da ist auch eine globale Delegation dabei, dann sind Delegationen für alle Themenbereiche dabei, gibt es natürlich auch mal Deckungen und dann eben für Themen. Das heißt, ich habe also auch wieder delegiert. Und es ist in der Tat so, dass ich nicht jetzt hier überall abstimme. Also die sind weitergegeben worden, die Stimmen.
Ich meine, pro Thema, dass du sagst, zum Beispiel bei diesem Grundeinkommen, bei dem Beispiel, dass du sagst, ich verteile 50 meiner Stimmen oder ein Drittel, an wen delegierst du?
Nee, das geht nicht. Also ich kann nur thematisch delegieren. Also wenn das ein Thema ist zum Grundeinkommen, wo ich mich in der Tat nicht so gut auskenne, das habe ich auch da gemacht, habe ich auf jemanden delegiert, der sich meiner Meinung nach gut auskennt. Der hat dann in der Diskussionsphase mitgewirkt, auch Verbesserungsvorschläge gemacht und so weiter. Und dann habe ich allerdings am Ende doch selber abgestimmt. Das ist ein allgemeiner Trend, dass viel mehr Leute abstimmen, als sich an der Diskussion zu beteiligen, sodass da Delegationen weniger wert sind, weil viele Leute selbst abstimmen. Aber ich kann nicht, wie du vorschlägst, jetzt gewichten und sagen, 30 an den, 30 an den, das geht nicht. Das ist auch überhaupt nicht vorgesehen.
Mir ist gerade aufgefallen, dass man sich ja nicht nur Stimmen kaufen kann, theoretisch, sondern dass man anhand dieser Transparenz auch sehr gut ausmachen kann, welche Leute die meisten Stimmen haben und aufgrund der Meinungsäußerungen bestimmen kann, wie sie voraussichtlich in einer bestimmten Frage abstimmen. Sagen wir mal, es geht um Gazprom oder so. Und dann einfach so kurz vor der Abstimmung ein paar Leute gezielt auszuschalten. Wäre das nicht Gefahr für Leib und Leben? Die Welt ist böse.
Das ist ein interessanter Aspekt, über den ich noch nicht nachgedacht habe. Aber ich glaube, ich habe da eine gute Lebensversicherung, weil ich ja weiter delegiere. Das heißt, wenn ich nicht abstimme, stimmt derjenige ab, auf den ich delegiert habe. Und wenn der erschossen wird, stimmt der nächste ab, auf den der delegiert hat. Also da muss man ganz schön viel morden in so einem System. Wenn die Leute gut vernetzt sind, wenn das nicht der Fall ist, ist es natürlich schlecht. Das stimmt. Wenn ich sehe, alles endet bei einer bestimmten Person, dann... Ja, dann ist natürlich ein Problem, ja, das ist klar. Aber das ist ja in der Praxis nicht der Fall. Also ich habe zumindest immer weiter delegiert, auch wenn ich selber nicht, auch wenn ich denke, dass ich selber abstimme. Also ich habe zum Beispiel, habe ich vorhin schon gesagt, einen globalen Delegierten, der eigentlich nie zum Zuge kommen kann, weil ich für alle Themenbereiche jemanden habe. Aber es kann ja passieren, und es ist auch passiert, dass bei einem Themenbereich plötzlich jemand ausfällt. Zum Beispiel, weil sein Account gesperrt wurde, weil er irgendwie was Schlimmes gemacht hat. Dann war aber für mich keine Gefahr, weil dann automatisch der globale Delegierte dran war, der natürlich auch wieder weiter delegiert hat. Also da kann man sich, glaube ich, ganz gut schützen.
Du hattest noch mal ganz kurz gefragt, wegen deiner Frage mit dem Aufteilen. Das ist in erster Linie unsinnig und zweitens ist es... zum Teil abgefangen. Zum Ersten ist es unsinnig, weil wenn ich meine Stimme an jemanden abdelegiere, dann erwarte ich, dass der die bestmögliche Lösung für ein Problem hat. Damit ist es sinnvoll, dass er sich mit seiner kompletten Kraft in die Problemlösung hineinbegibt. Also dass er einfach sagt, 100% aller meiner Delegierten sind hinter mir und ich sage, diese Lösung ist super, also muss sie 100% bekommen. Dann haben wir gesehen in dem Endbild, ich weiß nicht, ob es dafür eine Bezeichnung gibt, aber in der Abstimmung hat man ja bestimmte Grade. Wenn das eine ausfällt, dann stimme ich automatisch für das nächste ab und automatisch für das nächste. Und das ist eben genau, oder sage ich mal, für mich wäre das genau das Umsetzen dessen, was du gemeint hast. Sobald nämlich die eine Sache ausfällt, kommt die nächste und da wirft er sich wieder mit 100% rein. Verstehst du? Also du brauchst nicht sagen, ich mache 50 da, nee, 50 nicht, sagen wir mal 20 da, 30 dort und den Rest dann auf die dritte, das ist unsinnig, sondern ich habe alle 100, was super ist, weil ich ja die Sache super finde. Die Sache ist nicht ganz so super, die fällt dann weg, aber dann fällt es auf die nächstmögliche.
Von unsinnig zu reden ist Quatsch, das ist halt ein anderes Modell.
Also das Modell ist ein anderes Modell,
der,
ja.
Der alternative Übertragung gibt es zum Beispiel bei der Frau, sozusagen, die Frau
Wir müssen zum Ende kommen, weil die nächste, also ganz kurz, aber dann...
Und zwar die Frage war eigentlich für mich, ich wollte mal wissen, wie viel, also wie dein Zeitaufwand ist für das, was du dort machst und wie du das so einschätzt von der, sozusagen von dem, wie beteiligst du dich an Diskussionen, wie stark und so weiter.
Also wie gesagt, ich beteile mich nur da, wo ich mich wirklich meine, gut auszukennen und das ist nicht so viel. Deshalb, ich mache meistens am Wochenende ein bisschen was mit Liquid Feedback. Also ich würde sagen, 2 Stunden die Woche. So, jetzt der Nächste.